einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit dem Wochenspruch aus dem Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2 begrüße ich Sie recht herzlich zum Gottesdienst am vierten Sonntag nach Trinitatis, dem dritten Sonntag in Präsenz und an der frischen Luft. Ich hab's vergessen. Wir singen jetzt das Lied 142, erste bis dritte Strophe.
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von allen seinen Wundern, singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seiner Liebe und preisen seine Gnade. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich, dass er alle Menschen in seinen Händen trägt. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind und wir haben schon ohne Maske gesungen. Das ist doch wirklich eine Art von Befreiung. Man wird ja bescheiden, aber es ist schön, dass Sie da sind und dass wir jetzt wieder so frei weg singen können. Ich grüße auch alle, die diesen Podcast sich später anhören. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich bitte Sie, als Psalmlesung in dem Liederbuch die Seite 21 aufzuschlagen. Vorne Seite 21. Die Überschrift ist Vertrauen. Seite 21 und wir lesen ab dem, was unter dem Dickgedruckten steht. Also Gott ist der Gedanke, damit geht's los. Und ich bitte Sie, jeweils das Eingerückte mitzubeten. Gott ist der Gedanke, der mir eine neue Hoffnung gibt.
Gott ist der Ort, wo ich in meiner Angst geborgen bin.
Gott ist die Kraft, die mich in meiner Furcht nicht fallen lässt.
Gott ist der Allmächtige, mit einem Blick durchschaut er uns Menschen.
Gott ist der Gerechte, mit einem Fingerzeig trennt er die Guten von den Bösen.
Gott ist der Herr, seine Gerechtigkeit breitet sich aus über die ganze Erde.
Und wir singen, wir sind hier zusammen. Die Liturgiezettel sind auch mit verteilt.
Namen, um dich zu loben.
Gottes, der in uns wohnt.
Beten. Gott, wir machen so viel falsch. Manchmal merken wir es selber gar nicht, aber die anderen merken es. Wo Menschen zusammenleben, gibt es immer wieder Streit und Abneigungen, manchmal sogar Hass und Totschlag, innerhalb der eigenen Familie oder zwischen Völkern oder mitten in der Stadt. Vergib uns, wo wir Schuld auf uns geladen haben, guter Gott, erbarme dich. Wir singen Meine engen Grenzen.
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Ohne sehen wollte, Herr, erbarme dich. Ohne sehen
auch wenn wir es gar nicht verdient hätten. Gott erbarmt sich immer wieder über uns. Und wir hören den Gnadenzuspruch aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir singen Ehre sei Gott auf der Erde.
Ehre sei Gott auf der Erde. In allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Er sei Gott und den Menschen Frieden, er sei Gott und den Menschen Frieden, er sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.
Gott, lebendige Kraft, Frieden auf Erden, du Quelle des Lebens. Dein Wort verheißt den traurigen Trost. Deine Nähe schenkt den rastlosen Frieden. Deine Liebe macht unser Herz fest und froh. Erfülle uns, auch jetzt, mit deiner Gegenwart im Heiligen Geist. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und der Heiligen Geisteskraft lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun die Lesung aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 6, die Verse 36 bis 42. Und wem es möglich ist, der möge sich bitte dazu erheben.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volle, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in eurem Schoß geben. Dann eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in den Grube fallen? Ein Junge steht nicht über den Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du denn Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken in eigene Augen nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen du zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen, und du siehst selber nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Halleluja, das ist ein köstliches Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchste. Halleluja.
Hallelujah.
Halleluja, 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 Halleluja.
Auf das gehörte Wort Gottes hin wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 141, 1 bis 3. Und für die Hörerinnen am Podcast möchte ich sagen, die Nummern beziehen sich nicht aufs Gesangbuch. Also falls Sie vielleicht zu Hause sitzen und mitsingen möchten aus dem Gesangbuch, das sind die Nummern von dem Liederbuch zwischen Himmel und Erde, die wir heute hier singen. Also Nummer 141, 1 bis 3.
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe, den Herrn, meine Seele, der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen
getan hat. Siehe, vergiss es nicht, Amen.
Der Herr segne unser Hören und Reden, unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Serien und Fortsetzungsromane sind was Tolles. Spannend. Wie es wohl weitergeht. Noch eine Folge, noch eine Folge, noch ein Kapitel und noch eins und noch eins. Dann kann man manchmal gar nicht aufhören zu gucken oder zu lesen. Immer wieder gibt es neue Wendungen, Intrigen, Gemeinheiten, Schicksalsschläge, Liebesgeschichten, viel Streit und meistens auch Versöhnung. Egal, ob Sie Lindenstraße geguckt haben. Ich vermute, Lindenstraße kennen zumindest die Älteren noch. Nicht eine Folge, da haben Sie was verpasst. Auf jeden Fall haben Sie was verpasst. Das ist echt Geschichte. Also Lindenstraße muss man wenigstens einmal gesehen haben. GZSZ, gute Zeit, schlechte Zeiten. Rote Rosen, Sturm der Liebe, ist im Moment jetzt dran. Ja, ich merke, Sie kennen das. Und wie die alles heißen. Die jüngeren Leute machen Binge-Watching auf Netflix. Ganze Nacht immer eine Serie nach der nächsten. Oder eben ganz altmodisch das Lesen von dicken Fortsetzungsschmökern, Romanen. Wenn es über mehrere Jahrzehnte oder sogar Generationen geht in diesen Geschichten, umso besser. Dann kriecht man richtig in die Sache rein, leidet mit, freut sich mit den Figuren mit. Die Buddenbrooks oder wie sie alle heißen. Und wenn dann jemand stirbt, egal ob jetzt in Fernsehserien oder im Roman, dann wird es oft dramatisch. Dann kann man davon ausgehen, es geht dann mit Erbstreitigkeiten los, die Familien, Verhältnisse müssen neu geordnet werden. Wer erbt den Hof oder was auch immer? Alte Geheimnisse kommen ans Licht, uneheliche Kinder melden sich, wie im richtigen Leben. Und so eine Geschichte gibt es auch in der Bibel. Die geht über mehrere Generationen, geht's in der Bibel sowieso, aber eine wird so am Stück erzählt, echt spannend. Das ist die Geschichte von Jakob und seinen 12 Söhnen, Josef aus dem Alten Testament. Josef spielt da eine Hauptrolle und die ganze Geschichte steht im ersten Buch Mose und lohnt sich auch mal nachzulesen. Thomas Mann hat einen wunderbaren dicken Roman dazu geschrieben, Josef und seine Brüder. Andrew Lloyd Webber hat ein Musical dazu gemacht, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Und hier jetzt eine inhaltliche Kurzfassung sozusagen, das, was bisher geschah. Josef wächst mit seinen 11 Brüdern auf. Das ist eine Geschichte, die kennen die meisten von uns. Die wird in der Grundschule erzählt oder auch schon im Kindergottesdienst. Kann man schön bunt malen, da gibt's viel auszumalen bei den vielen Figuren. Und Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters Jakob, was natürlich die Eifersucht seiner Brüder hervorruft. Dass sein Vater ihm einen besonderen Mantel schenkt, einen ganz schönen bunten, das verstärkt die Eifersucht und die Wut der Brüder natürlich. Dazu kommt, dass Josef ihnen von seinen Träumen erzählt. Und er sagt ihnen, ob das richtig war, kann man sich jetzt drüber streiten, aber er hat's getan. Er hat ihnen erzählt, ihr habt euch alle vor mir verneigt. Das habe ich geträumt. Was, so schimpfen sie, willst du dich über uns stellen? Meinst du, du bist was Besseres? So werden sie wütend und sie überlegen, wie sie ihn loswerden können. Bei einer günstigen Gelegenheit verkaufen sie ihn an eine Karawane, die nach Ägypten zieht, Menschenhandel. Und dem Vater Jakob erzählen sie, Brüder, sie zeigen ihm das Gewand, was sie ihm vorher ausgezogen haben, das Schicke und im Blut getränkt haben. Ihm sagen sie dann, ein wildes Tier habe Josef getötet. Josef kommt in Ägypten in das Haus von Potiphar, einem hohen Beamten am Hof des ägyptischen Pharao. Und dessen Frau findet Gefallen an Josef. So ein schicker junger Mann. Und als er sie dann abweist, beschuldigt diese Frau ihn der versuchten Vergewaltigung. Deshalb kommt Josef ins Gefängnis. Er hat eine besondere Gabe, dieser Josef, das wusste er ja schon, hat ja den Brüdern ja schon gesagt, er kann Träume deuten. Dadurch hilft er einem Mitgefangenen, der Mundschenk des Königs war. Und als der Gefangene entlassen wurde, hat er ihn schnell wieder vergessen. Aber Jahre später, als der Pharao komische Träume hatte und die überhaupt nicht einzuordnen wusste, da fällt diesem Mundschenk ein, ich kenne da doch einen aus dem Knast, der hat mir damals erzählt, er könnte Träume deuten. Den fragen wir mal. Und dann kontaktiert er Josef, er wird geholt, deutet die Träume des Pharao, in denen er dann vorhersieht, dass auf das Land 7 fette, gute Jahre zukommen werden, dann aber 7 ganz magere Jahre. Deshalb rät er dem Pharao, sich auf diese Dürrezeit einzurichten, vorzusorgen. Und der Pharao ist so beeindruckt von Josefs Klugheit und Weisheit und seiner Gabe, dass er ihn zum zweiten Mann im Staate macht. Also er kommt aus dem Gefängnis frei und ist für die kommenden 14 Jahre mindestens ein hoher Angestellter. Und er schafft es, diese Hungerzeit so gut zu überbrücken, indem er eben gut gewirtschaftet hat, angebaut hat und beraten hat. So wird diese Hungerkatastrophe für Ägypten abgewendet. Aber in den umliegenden Ländern, die hatten Hunger. Da herrschte Hungersnot und so auch bei der ursprünglichen Familie natürlich von Josef in Kanaan. Damals wie heute machten sich die Menschen auf den Weg, wenn sie nichts zu essen hatten, dahin, wo es mehr gibt. Josefs Brüder erfahren also, dass es in Ägypten noch gut zu essen gibt. Die haben genug Getreide und sie machen sich alle auf den Weg dahin. Sie treffen mit Josef zusammen, erkennen ihn aber nicht. Sie haben ja gedacht, er ist irgendwo Sklave, den haben wir an die Karawane verkauft. Nach vielen Verwicklungen, und das ist spannend nachzulesen, das erzähle ich jetzt gar nicht alles, gibt sich dann Josef aber doch seinen Brüdern wieder zu erkennen. Und Jakob, der inzwischen alte Vater, der lebt noch, ist überglücklich, dass sein Sohn noch lebt. Auch er darf nachkommen, Familienzusammenführung, Nachzug. Er darf nachkommen nach Ägypten, damit nun die ganze Familie in Sicherheit ist. Aber als Jakob stirbt, war ja schon alt, da bekommen die Brüder Angst. Wird sich Josef nun an ihnen rächen? Grund genug hätte er ja, denn schließlich waren die Brüder schuld an seinem Unglück. Wenn das jetzt eine Fernsehserie wäre, käme Werbung und dann gucken Sie, es geht weiter in der nächsten Woche. Aber wir machen sofort weiter und was dann geschieht, lesen wir im ersten Buch Mose 50 in den Versen 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Und Josef weinte, als man ihm solches sagte. Seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Dann kommt noch ein Vers. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wir hören nun ein Gesangssolo von Frau Frings.
ein offenes Tor in einer
So ist Versöhnung. Aber zur Versöhnung ist es oft ein weiter Weg. Und so auch in unserer Geschichte. Denn zuerst bekommen ja die Brüder Angst. Der Vater gestorben, was jetzt? Vielleicht kennen Sie das, eine Familie mit vielen Kindern, wenn der Patriarch stirbt, was dann? Dann muss sich vieles neu sortieren. Das Bindeglied, das Oberhaupt, der auch sicherlich ein Machtwort immer wieder gesprochen hat, ist weg. Und sie fürchteten sich, dass Josef sich rächen könnte. Rache ist süß, sagt ein Sprichwort. Aber Rache bringt nicht weiter. So verständlich das Gefühl vielleicht auch manchmal ist. Die Brüder haben Angst vor der Rache und deshalb erzählen sie Josef von einem letzten Willen ihres Vaters, den sie weitersagen sollen. Der Inhalt ist, vergib doch deinen Brüdern. Stimmt das? Hat Jakob das wirklich gesagt? Oder ist das schon wieder eine Lüge? Nirgendwo ist in der Bibel von diesem letzten Willen irgendwo sonst die Rede. Also wir wissen nicht, ob es stimmt oder ob sie das gesagt haben. Einfach so. Aber als Josef das hört, fängt er an zu weinen, ist ganz gerührt. Vielleicht auch, weil er die Angst seiner Brüder spürt. Und sie werfen sich ja vor ihm nieder und verbeugen sich, genau so, wie er damals geträumt hat. Es ist eine ganz interessante Geschichte mit vielen Parallelen und Verquickungen. Es lohnt sich nachzulesen. Also Josef weint und sagt dann, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Dann kommt eine Begründung. Er sagt nicht, ja, ist gut, ich vergebe euch, sondern er sagt, denn ich stehe doch nicht an Gottes Stelle. Ich stehe nicht an Gottes Stelle. Und man könnte auch sagen, Josef hat wahrscheinlich gedacht, ja, oder hat ihnen wahrscheinlich auch gesagt, ja, ihr hattet Böses für mich geplant und ihr habt mir richtig Böses angetan. Aber jetzt erkenne ich, Gott hat aus all dem Dunklen und aus dem, was kaum auszuhalten war, in der Karawane, in der Sklaverei, im Gefängnis und was ich alles erlebt habe und erleiden musste wegen euch, Gott hat trotzdem aus dem allen Gutes werden lassen. Denn Gott kann das. Er kann das Böse und Dunkle verwandeln in Gutes und Licht. Es war überhaupt nicht leicht, mein Leben zu leben. Aber nun, wo ich darauf zurückblicke und ihr hier vor mir steht, dann verstehe ich, wozu das alles passiert ist. Und es geht gar nicht darum, dass es mir nun gut geht, hier am Hof vom Pharao, und dass ich euch Getreide geben kann. Für Kanaan oder dass ihr jetzt hier seid. Nein, Gott wollte, dass das große Volk der Ägypter am Leben bleibt. Deshalb musste ich an den Hof. Gott wollte, dass das große Volk der Ägypter am Leben bleibt. So steht's auch in der Bibel. Ja, und unsere Familie soll auch am Leben bleiben. Es geht um viel mehr als eure Bosheit und eure Rache. Ja, so kleingeistig, wie ihr denkt, ist Gott gar nicht. Ja, liebe Gemeinde, eine schwierige Situation für die Geschwister. Es geht nicht darum, Schwamm drüber zu sagen oder Gewalttaten und Verbrechen in der eigenen Familie schön zu reden, Unrecht beiseite zu schieben. Das Unrecht muss ausgesprochen und bekannt werden. Dann liegt alles auf dem Tisch und dann kann man einen Schlussstrich drunter ziehen. Und in der Bibel ist das immer so, dass alles beim Namen genannt wird. Das ist ganz klar. Und nicht zuletzt ist deshalb dieser Satz eben in Vers 20 so berühmt geworden. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das ist sozusagen ein Happy End. Die große Versöhnung. So ist das bei großen Erzählungen. Gott hat alles zum Guten gefügt. Der Mensch denkt und Gott lenkt, sagen wir manchmal ja auch. Wir wissen natürlich, liebe Gemeinde, dass es nicht immer so ist. Dass es nicht immer gut ausgeht, dass es nicht immer eine Versöhnung gibt und dass wir manchmal überhaupt nicht wissen, wo Gott uns hinlenken will. Und deshalb lieben wir ja auch diese Geschichten und fiebern dem doch hoffentlich noch glücklichen Ende entgegen. Hoffen doch noch auf eine Wendung. Wir stehen hier vor der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Der Name steht sogar dran. Dietrich Bonhoeffer hat folgenden Satz formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das ist ein Zitat von Bonhoeffer. Ich lese nochmal. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Um Gottvertrauen geht es in der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josefs Gottvertrauen, es war anscheinend unerschütterlich. Er gehört zu den Menschen, die sich alle Dinge zum Besten haben dienen lassen. In der ganzen Geschichte lesen wir nichts davon, dass Josef mit Gott ringt, dass er klagt, jammert und auch nicht zu Gott betet. Sein Gottvertrauen ist anscheinend einfach da. Gott war mit Josef, so heißt es oft. Gott war mit Josef. Darum änderte sich das Schwere ins Gute. Das ist das Kennzeichen für die Weisheitsliteratur, zu der Josefs Erzählung gehört. Gott ist da als allumfassende Wirklichkeit und Grund des Lebens und wird gar nicht groß hinterfragt. Gott war mit Josef. Jetzt können wir eigentlich auch sagen, Gott ist mit, und dann können wir unseren eigenen Namen einsetzen. Gott ist mit mir, mit dir. Setzen Sie Ihren eigenen Namen ein. Josef fühlt sich am Ende der Geschichte nicht als Sieger. Er triumphiert nicht. Er stellt sich nicht über die anderen und sagt, siehste, ich hab's doch gesagt, jetzt kommt er hier an. Er fühlt sich nicht als Sieger, sondern als dankbares Teil und dankbares Geschöpf der großen Geschichte Gottes. Der Erzähler möchte, dass wir auch da einstimmen in diese große Erkenntnis, ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Liebe Gemeinde, so ein Vertrauen wie Josef hatte. Haben wir das? Wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich oft das Gute gar nicht. Dann ist das Glas vielleicht doch eher halb leer als halb voll. Kennen Sie das? Man hadert und klagt, Vielleicht sogar auch mit Worten aus Psalmen. Klagepsalmen gibt's ja zuhauf. Und die Bibel nennt eben auch das Schwere beim Namen. Das finde ich so schön. Man darf das auch wirklich aussprechen. Man muss es nicht wegdrücken und verdrängen. Alle Verbrechen und Gemeinheiten, die uns heute beschäftigen, die wir kennen, die kommen in der Bibel schon vor. An manchen Stellen ist es pure Gewalt, der reinste Krimi. Das fängt mit Kain und Abel an. Der erste Mensch erschlägt schon den zweiten. Und mit der Kreuzigung, einer ganz grausamen Aktion, hört es noch lange nicht auf. Auch Gewalt gegen Frauen wird beim Namen genannt und drastisch geschildert. Einige Bibelstellen tauchen nie in der Perikopenordnung auf, also in der Ordnung, über die gepredigt werden soll, weil man sie der Gemeinde gar nicht zumuten möchte und wegen der Grausamkeiten auch kaum predigen kann oder man auch gar nicht vielleicht predigen will. Liebe Gemeinde, verstehen kann man nur rückwärts. Leben muss man aber vorwärts. Das hat Søren Kierkegaard gesagt, der Philosoph. Verstehen kann man immer nur rückwärts. Leben muss man vorwärts. Es gibt ja Leute, die leben fast rückwärts. Die gucken immer nur in die Vergangenheit und hängen immer in der Vergangenheit fest. Und ich glaube, dass es auch unabhängig vom Alter ist, ob man sein Leben rückwärts versteht. Egal wie alt man ist. Man sieht vielleicht nicht immer den Sinn des Ganzen und versteht es vielleicht nicht. Es gibt auch wirklich völlige Sinnlosigkeiten. Was hat es für einen Sinn, wenn ein Messerstecher in Würzburg Frauen ersticht? Was ist da für ein Sinn? Das fragen wir uns natürlich. Und bei vielen, vielen anderen Sachen auch. Aber vielleicht gibt es manchmal in unserem eigenen Leben dann doch Momente, das ist, wie gesagt, völlig unabhängig vom Alter, dass wir beim Rückblick dann denken, boah, ist doch gut, dass es so gekommen ist damals. Es hatte doch alles Sinn. Das können Kleinigkeiten oder auch ganz große Dinge sein. Bei mir persönlich hat es einen Sinn, dass die Gärtnerlehre völlig gefloppt ist, ich abbrechen musste, ein Jahr rumgejobbt, nicht überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht, und dann hatte das im Nachhinein durchaus alles seinen Sinn. Manchmal ist das eben so, dass erst Wendungen und Schicksalsschläge im Leben, die uns gar nicht gefallen, die Wende zum Besseren, zum Neuen sind. In das Neue muss man sich dann erst wieder reinfinden und vorwärts leben. Das heißt nicht, Leid zu relativieren oder Krankheit nicht ernst zu nehmen. Aber wer das "Fürchte dich nicht" hört, das sich ja durch die ganze Bibel zieht, das sagen die Propheten, das sagt der Josef, das sagt Jesus. Wer das "Fürchte dich nicht" hört, das den damaligen Menschen und uns eben auch durch die Bibel immer wieder zugesprochen wird und vielleicht auch wir untereinander uns eigentlich viel zu wenig sagen, aber immer wieder sagen können, der kann Hoffnung schöpfen und hat dann Hoffnung auf ein gutes Ende durch sein Vertrauen. Dieses Vertrauen auf die Hilfe Gottes kann uns helfen, auch schwierige und dunkle Zeiten durchzustehen. Dieses Vertrauen zu unserem Gott wünsche ich uns allen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft überragt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Die Fortsetzungsgeschichte der Predigt und dieser Texte müssen Sie selber in der Bibel nachlesen. 1. Mose kann ich nur empfehlen. Und wir singen nun "Liebe ist nicht nur ein Wort". 264, 1-3.
Als Zeichen der Hoffnung. Liebe Gemeinde, ich möchte noch etwas sagen zu diesen Zetteln, Kontaktnachverfolgung, wenn Sie die bitte ausfüllen wollen und unter die Gesangbücher legen, damit die nicht wegfliegen dann. Wir sammeln die dann ein. Wir sammeln heute zwei Kollekten wieder ein. Eine Kollekte ist für die bedürftigen Menschen in unserer eigenen Gemeinde. Und die Ausgangskollekte ist bestimmt für die Kirchenmusik auch bei uns in dieser Gemeinde. Und zwar Vox Humana, Beton und Blech, Garata Chor, Flöten, Kreuz und Quer. Das sind nur einige musikalische Gruppen, die wir in unserer Gemeinde haben. Mit ihren Spenden unterstützen sie die bestehende musikalische Vielfalt und neue, spannende kirchenmusikalische Projekte in der eigenen Gemeinde. In dieser besonderen Corona-Zeit, wo wir alle nach neuen Wegen und Konzepten suchen müssen, ist diese Unterstützung wichtiger denn je. Die Kollekten des vergangenen Wochenendes erbrachten 224,05 €. Vielen Dank allen Geberinnen und Gebern für diese großzügigen Spende. Ist jetzt noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben?
Ja, ich möchte Ihnen noch bekannt geben, dass Friedhelm Meyer, der ehemalige Pfarrer dieser Gemeinde, am Mittwoch beerdigt worden ist in Urdenbach. Wir gedenken seiner auch gleich noch in der Fürbitte. Er war ja 35 Jahre hier Pfarrer und hat viel Gutes sicherlich auch gewirkt. Und am nächsten Sonntag ist ökumenischer Gottesdienst im Garater Schlosspark um 11 Uhr, wenn es regnet, hier. Ich selber werde nicht dabei sein, ich habe ein paar Tage Urlaub und wir hoffen, dass es ein schöner, großer, gemeinsamer Gottesdienst draußen wird. Familie Lenk hat wieder was mitgebracht, Erdbeeren und das Übliche, man darf sich bedienen gegen eine Spende, es gibt auch Marmelade. Ich möchte an dieser Stelle herzlich danken allen, die im Vorfeld und wir sind ja noch lange nicht fertig, aber im Vorfeld und im Ablauf dieses Gottesdienstes mitgewirkt haben. Frau Bargschat, Frau Frings, Herr Hader, Frau Groß, Frau Balter, Frau Assad, Herr Kolb, Herr Stickel, Herr Hilbrands, für die Technik, fürs Auf- und Abbauen und fürs Singen herzlichen Dank. Fürs Spielen. Nun wollen wir uns noch einmal, wenn es möglich ist, erheben zu den Fürbitten und zum Vater unser. Gott, wir beten für alle, die unbarmherzig mit sich selber und mit anderen sind. Berühre sie mit der Milde deiner Barmherzigkeit. Wir beten für die Menschen, die besonders belastet sind. Stärke sie mit deiner Kraft. Wir beten für die Menschen, die in Armut leben. Lass deine Gerechtigkeit in der Welt wirksam werden. Wir beten für Friedhelm Meyer. Nimm ihn auf in dein ewiges Reich und tröste seine Angehörigen und alle, die um ihn trauern, mit deiner heiligen Geisteskraft. Wir beten für die, die krank oder einsam sind. Stärke sie in ihrem Leid und schenke ihnen das, was sie brauchen, um gut weiterleben zu können. Wir beten für alle, die von Attentaten und Anschlägen betroffen sind. Heile ihre Wunden an Leib und Seele und schenke den Angehörigen Kraft, alles zu verarbeiten. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das letzte Lied, 297, 1-4. Selig seid ihr, wenn ihr einfach liebt.
mit dir, wenn ihr Unrecht tut.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Zum Nachspiel nehmen wir noch mal Platz.